Die Lesung für heute steht in 1. Petrus 5, 5b bis Vers 9. Euer Umgang miteinander soll von Demut gekennzeichnet sein, denn den Überheblichen stellt sich Gott entgegen, aber den Demütigen schenkt er seine Gnade. Beugt euch also demütig unter Gottes starke Hand. Dann wird er euch groß machen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift wie ein brüllender Löwe umher und sucht jemanden, den er verschlingen kann. Leistet ihm Widerstand und haltet unbeirrt am Glauben fest. Ihr wisst doch, eure Brüder und Schwestern in der ganzen Welt müssen die gleichen Leiden ertragen.
Danke für dein Wort, guter Gott. Danke, dass du auch heute noch zu uns reden willst, dass diese alten Sätze, die vor langer, langer Zeit jemand aufgeschrieben hat, dass sie uns lebendig werden, zu Herzen gehen und unser Leben heilsam prägen. Danke, dass wir das von dir erbitten dürfen. Hilf uns, dass wir hören, recht hören, dass wir dein Reden hören. Amen. Liebe Gemeinde, Hochmut kommt vor dem Fall, lautet ein bekanntes Sprichwort. Und das haben wir alle das eine oder andere Mal schon erlebt. Ein Mensch, der ganz oben stand, sich stark und mächtig glaubte, der über alle anderen vielleicht zumindest so für sich zu Hause die Nase rümpfte, aber vielleicht auch für alle spürbar überheblich war, der stürzte ab. Denken wir an den Sturz mancher Tyrannen. Aber vermutlich fallen uns auch allen Beispiele aus unserem persönlichen Umfeld ein. Und in der Bibel wird mehrfach vor Hochmut gewarnt. Andererseits faszinieren uns Menschen mit einem gesunden Selbstvertrauen, mit einem festen und starken Willen, mit überzeugtem und überzeugendem Auftreten und eben auch manchmal Menschen eben mit großer Klappe. Im Sport zum Beispiel denke ich da an Cassius Clay, wie er früher mal hieß oder später dann sich Muhammad Ali nannte. Oder bei den Fußballern Stefan Effenberg, Mario Basler, solche Typen. Ist es per se schlecht, ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein zu haben? Ist dann der christliche Glaube konsequenterweise nur etwas für Menschen mit Minderwertigkeitskomplexen und mangelndem Selbstbewusstsein? Muss ein Mensch erst entmutigt werden, klein gemacht, gedemütigt, damit er recht Christ sein kann? Und wenn das nicht so ist, was will Petrus von uns mit diesen Sätzen? Und zu Anfang gleich, damit kein falscher Eindruck entsteht und ich falsch verstanden werde und auch vor allem der Predigtext nicht falsch verstanden wird, ein starkes Selbstbewusstsein ist nichts Negatives. Im Gegenteil. Jesus und auch im Weiteren die Apostel und alle neutestamentlichen Autoren haben nicht vermittelt, dass ein Mensch nur dann Christ sein oder werden könne, wenn er sich wie ein kleines Würstchen fühlt. Wenn wir allein die Lebensschule der Jünger betrachten, dann entdecken wir, wie Jesus ihnen Selbstbewusstsein eingeimpft hat. So musste er immer wieder ihren Kleinglauben, also damit ja ihren mangelnden Mut rügen. Aber er hat das eben nicht verdammt und sie nicht verdammt, sondern sie immer wieder ermutigt, dass sie diesen Kleinglauben, diesen mangelnden Mut hinter sich lassen. Und so haben sie gelernt in dieser Jüngerschaft, wer sie sind, geliebte und begabte Geschöpfe Gottes. Geschöpfe Gottes, nicht Gott oder Gott ähnlich gleich. Auch nicht allein nur sie sind das, sondern alle Mitjünger und über die hinaus eben alle Menschen. Jesus Christus hat ihnen geholfen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken, aber auch ihre Schwächen und Grenzen wahrzunehmen. Sie haben erfahren, dass Gott sie liebt, so wie sie sind. Und im Miteinander haben sie gelernt, und da muss man natürlich jetzt sofort dazu sagen, sie hatten in Jesus natürlich den genialsten aller Lehrer, den es je gab und geben wird. Jedenfalls, sie haben miteinander gelernt, dass sie einander brauchen, dass keiner vollkommen ist und alles kann, aber auch nicht vollkommen sein muss. Und sie wussten am Ende der Jüngerzeit und vor allem nach der durchlebten schweren letzten Krise durch den Tod ihres Herrn und Meisters recht gut, wer sie sind, was sie können, aber auch wo ihre Grenzen liegen. Sie waren am Ende dieser Jüngerzeit mit einem starken Selbstbewusstsein ausgestattet und sind so auch aufgetreten. Deshalb war zum Beispiel Petrus von seinem Hochmut geheilt, wie wir es in der Begegnung mit Jesus am See entdecken können. Dreimal fragte Jesus ihn, ob Petrus ihn liebe. Und er erinnerte damit ja eben gerade an diese Situation, als Petrus nach der Verhaftung Jesu diesen dreimal verleugnet hatte, wie von Jesus zuvor angekündigt. In einer Situation, als Petrus lauthals und hochmütig mit einem scheelen Blick zu seinen Mitjüngern bekundet hatte, er würde Jesus nie im Stich lassen. Er nicht. Also auf die dreimalige Frage nach der Liebe zu Jesus antwortet Petrus nun höchst bescheiden. Im Griechischen wird das deutlicher als in der deutschen Übersetzung, in der es immer heißt, du weißt, dass ich dich liebe oder lieb habe. Während Jesus in den ersten beiden Fragen im Griechischen das Wort Agape benutzt, das wir vom Agape-Mahl kennen beispielsweise, und das selbstlose, grenzenlose, bedingungslose Liebe, also die stärkste Form von einer selbstlosen Liebe bezeichnet, antwortet Petrus dreimal mit dem Wort Philein, das wir als Fremdwort und aus vielen Fremdwörtern kennen. Zum Beispiel aus dem Wort Philanthrop, Menschenfreund. Wir könnten also dieses Wort Philein, das Freund heißt oder freundschaftlich sein, Freund sein von, so übersetzen. Du weißt, dass ich dich mag. Du weißt, dass ich dein Freund bin. Und so fragt Jesus in der dritten Frage tatsächlich auch mit diesem Ausdruck. Also er dimmt es sozusagen, nachdem Petrus das zweimal auch so geäußert hat, herunter auf dieses Mögen, Freund sein. Demütig, bescheiden ist Petrus geworden. Er wusste um seine Grenzen und dass er, um Christus weiterlieben zu können, immer auch dessen Hilfe, dessen Liebe zuallererst benötigt. Selbstbewusst ist also, wer sich selbst gut kennt, seine Stärken und seine Schwächen. Und wer so auch weiß, dass er selbst bei dem, was er richtig gut kann, doch immer noch wieder andere Menschen trifft, die es mindestens genauso gut können, vielleicht sogar besser. Aber der, die auch weiß, dass er, dass sie einzigartig ist. Einzigartig in der Zusammenstellung der Fähigkeiten und der Persönlichkeit mit all den Charaktereigenschaften, die diese Persönlichkeit ausmachen. Jeder von uns ist ein Unikat, ein Original von Gott gemacht und von Gott so, wie wir sind, geliebt. Grund, wirklich ein stichhaltiger Grund, selbstbewusst
zu sein.
Der Untertitel meiner Predigt lautet ja, was Glaube mit Realitätssinn zu tun hat. Nun gibt es sicher eine ganze Reihe von Menschen, die keine Christen sind und dennoch ein stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, die also um ihre Stärken wissen, sich aber auch ihrer Grenzen bewusst sind, ihre Schwächen kennen und die nicht zum Hochmut neigen, denen aber diese letzte Erkenntnis abgeht, die meinen, ihr Leben selbst im Griff zu haben. Sicher, sie wissen, dass sie durchaus auch die anderen Menschen brauchen, aber eigentlich wollen sie alles selber regeln und vor allem, dass sie Gott bräuchten, das glauben sie nicht. Ihnen fehlt, was ich eben im Untertitel meiner Predigt untergebracht habe, ihnen fehlt dieser Realitätssinn. Und Glaube ist gerade nicht unrealistisch, sondern höchst realistisch. Der Glaube an Jesus Christus macht realistisch. Er öffnet den Blick dafür. Ja, er ist geradezu der erfolgreich wissen können. Und dass wir an manchen Stellen auch schon während des Lebens mit unserem Latein am Ende sind und da auch andere Menschen nur noch begrenzt helfen können. Ja, und da ist dann in mancher Biografie eines Christen tatsächlich eine niederschmetternde und zunächst vielleicht wirklich als Demütigung empfundene Erfahrung. Wenn einem sehr selbstbewussten Menschen, der sein Leben bis dahin im Griff hatte, alles selbst regeln konnte, mit allem fertig wurde, wenn einem solchen Menschen unter den Füßen plötzlich alles wegbricht, dann ist das für diesen Menschen tatsächlich eine Demütigung. Verständlich, wenn er das und auch die anderen um ihn herum so empfinden. Der Glaube an Jesus Christus eröffnet hier eine Lösung. Die Lösung, die diese Christen, die diese Erfahrung haben machen müssen, dann auch gesehen und angenommen haben, die Petrus hier, und das Wort klang nun schon mehrfach am Anfang an, so formuliert: Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Da, wo ihr mit eurer Weisheit, eurer Kraft, eurer ganzen Professionalität, wo ihr mit all dem, was ihr vermögt als Menschen, wenn ihr mit all dem am Ende seid, Gott ist es nicht. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Und manche Menschen brauchen das, um Gott glauben zu können, dass er sie vorher vom Sockel stößt sozusagen, sie wirklich spüren lässt, dass sie eben nicht ihr Leben selbst in der Hand haben, sich das Leben selbst sozusagen geben können. Und das meine ich mit Realitätssinn, den uns der Glaube an Jesus Christus eröffnet. Wir sehen unser Leben so, wie es wirklich ist. Zerbrechlich und nur bedingt von uns steuer- und planbar. Voller Rätsel, die wir längst nicht alle lösen können. Mit Situationen, in denen unsere Kraft nicht mehr ausreicht, wir alle Hoffnung und allen Lebensmut zu verlieren drohen. Wir sehen unser Leben, wie es ist, ein Leben zum Tod. Das Leben ist immer lebensgefährlich. Es ist ein Leben vom Tod bedroht. Und den Tod können wir nicht besiegen und nicht beherrschen. Wir sagen ja und sprechen da ja auch von dem letzten Feind. Er bleibt der, der uns in der Hand hat. Wir können ihn nicht beherrschen. An ihm beißen wir uns die Zähne aus. Aber dieser Realismus, den uns der Glaube ermöglicht, der gibt uns ja ein erweitertes Selbstbewusstsein. Wir sind nicht nur von Gott geliebte Geschöpfe, sondern wir sind Gottes Kinder, weil wir an Jesus Christus, den Auferstandenen, glauben. Jesus Christus ist höchst lebendig, ist wie Gott ewig der Zeit entnommen. Und alle, die Gottes Kinder werden, Gottes Kinder sind, sind das damit auch. Auch wenn wir noch in der Zeit, in dieser geschaffenen und erlösungsbedürftigen Welt unterwegs sind. Und deshalb ist der Realitätssinn so wichtig, gefordert. Nüchtern, so heißt es hier im Text, nüchtern sollen wir die Welt sehen, so tut es Not. Wir Menschen zerstören die wunderbare Schöpfung Gottes und das nicht erst seit der Klimakatastrophe oder dem Klimawandel. Das fängt schon ganz am Anfang an. Die Geschichte von Sündenfall und dann vom Turmbau zu Babel erzählen das schon ganz am Anfang der Bibel. Wir Menschen wollen höher hinaus, als uns gut tut. Wir verkennen die Realität, dass wir Geschöpfe sind und unseren Schöpfer brauchen. Dass wir uns ohne ihn verrennen, dass wir letztlich ohne ihn seine ganze Schöpfung gefährden, korrumpieren und zerstören. Doch wer Gott durch Christus vertraut, der kann durchschnaufen. Der sieht eben auch, dass Gott seine Welt nicht im Stich lässt, sondern sie in seine neue Welt verwandeln wird. Und er braucht sich eben nicht mehr vor dem hier zitierten brüllenden Löwen, dem Bösen, zu fürchten. Er braucht vor ihm nicht die Augen zu verschließen, aber auch nicht Augenwischerei betreiben, also so tun, als ob es ihn gar nicht gäbe. Nicht? Das machen Kinder, wenn sie nicht gesehen werden wollen. Augen zu, dann ist das, was mich da bedroht, gar nicht mehr da. Nein, das ist da, aber wir brauchen uns vor ihm nicht verstecken. Wir können mit ihm leben. Der ist Realist und kann sich voll Selbstvertrauen dem Bösen widersetzen. Der Christ kann das tun, kann für eine bessere Welt leben, auch wenn er weiß, dass am Ende, im Letzten, nur Gott selbst diese bessere Welt schaffen kann und schaffen wird. Nun gibt es, und den Gedanken möchte ich zum Schluss doch noch anfügen, weil es auch da noch mal ein wenig konkreter wird. Nun gibt es leider gerade auch unter uns Christen Hochmut. Und auch der kommt meist vor dem Fall. Und ich meine jetzt nicht etwa den karikierten Hochmut, wie er gerne zitiert wird. In Demut macht mir niemand etwas vor. Nein, mir begegnet unter Christen ein Hochmut, wie ihn auch die Menschen um uns herum genauso leben. Und ich muss leider das immer wieder erleben, dass Christen sich schwer damit tun, und hier kann ich durchaus an die eigene Nase fassen, sich helfen zu lassen. Dass sie sich besonders schwer tun, um Hilfe zu bitten. Aber auch schon allein Hilfe, die ihnen angeboten wird, anzunehmen, fällt ihnen schwer. Und ich sage, das ist letztlich Hochmut. Wir denken da, wir kriegen das alles selbst in den Griff. Wir wollen das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben. Wir wollen nicht von anderen abhängig sein. Wir wollen niemand zu Dank verpflichtet sein. Und was da noch alles an Motiven mitschwingt. Sie alle sind Teil dieses Hochmuts, andere nicht zu brauchen, selbst stark genug zu sein. Es fehlt der Realitätssinn, den der Glaube ja eigentlich beinhaltet, der zum Glauben gehört, zu dem der Glaube befreit. Keiner kann immer alles allein schaffen. Wir sind alle auf die Hilfe anderer angewiesen. Und es macht doch gerade den Glauben an Christus aus, dass wir das begriffen haben. Ohne Gott geht es nicht. Ohne seine Hilfe schaffen wir es nicht. Und so wie wir ihn und seine Hilfe brauchen, brauchen wir eben auch immer wieder die Hilfe anderer Menschen. Und wir sollten schon früh damit beginnen, das einzuüben. Weil es gegen unseren, und hier betone ich dieses Wort, falschen Stolz geht. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dazu, und das wissen wir alle, wir haben es oft genug erlebt und trotzdem blenden wir es in unserer Hochmut dann aus, dazu gebraucht Gott meist Menschen. Demut als Gegenentwurf bedeutet, so wird es ja oft übersetzt, diene Mut. Ja, das auch. Aber es bedeutet auch, Demut bedeutet auch den Mut, sich dienen, also sich helfen zu lassen. Und vielleicht ist das sogar, wahrscheinlich ist das das Schwierigste. Seien wir doch so selbstbewusst, da wo es nötig ist, auch um Hilfe zu bitten und Hilfe gerne anzunehmen. Amen.